On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Liebe Gemeinde, wer kennt das, dass man beim Optiker sitzt und man hat so das Gefühl, so man müsste einfach mal eine neue Brille haben und dann wird der Optiker richtig nervös. Und das ist mir so gegangen. Also ich habe das vor einiger Zeit gehabt, schon ein bisschen länger her. Ich war beim Optiker und habe mir gedacht, oh, jetzt leider kann wird mein älter so und brauche ich eine neue Brille. Und ich sagte, die Optikerin, das funktioniert nicht mehr mit ihrem Auge, da sie müssen zum Augenarzt. Stellte sich raus, ich habe einen grauen Star auf dem linken Auge und war da beim Augenarzt. Der hat mir dann gesagt, ja, da müssen wir eine neue Linse einsetzen. Da muss man eine OP machen. Und ich muss gestehen, ich bin Angsthase und habe mir vorgestellt, die schneiden an meinem Auge rum und machen mir da eine neue Linse rein, all solche ekligen Sachen. Ich habe diese OP, ehrlich gesagt, 2 Jahre vor mir hergeschoben. Aber am Ende war es besser, weil ich wieder besser sehen konnte. Und ich glaube, das ist ein Bild für das, was ich heute mit euch auch geistlich mir anschauen möchte, weil es manchmal im Leben auch so ist, als glaubender Mensch, dass manchmal das, was wir vor unseren inneren Augen sehen, auch geistlich sehen, dass es total eingetrübt ist. Und mir ging es manches Mal in meinem Leben so, wie Gehasi, der ein Diener von dem Propheten Elisa war und die sollten gefangen genommen werden. Und die waren in einer Stadt, die beiden, und dann ist diese Stadt umringt worden und Gehasi hat Angst bekommen. Und Elisa nicht. Weil Elisa anders geschaut hat. Elisa hatte eine andere Perspektive, hatte einen klaren geistlichen Blick. Und da können wir lesen in 2. Könige 6. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Stellt euch das vor, ihr seid eingekesselt von Feinden. Und dann auf einmal gehen ihm die Augen auf und er sieht, da sind noch andere Kriegsheere in der geistlichen Welt und die kämpfen für dich. Und das ist ein Bild für mich, auch wenn ich in das Christenleben reinschaue, wenn ich in das Neue Testament reinschaue, wo die Kirche ja sofort im Widerstand war. Also es ist ja nicht so, dass die Kirche erstmal so langsam anfangen konnte, sondern es gab sofort Konfrontationen, es gab sofort Probleme. Stephanus wird gesteinigt und es erhob sich, in der Apostelgeschichte 8 können wir sehen, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über der Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich über das Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Das Ganze aber ist sehr viel Tumult gewesen. Schwere Situationen, Leid, Verfolgung und Tod. Aber die haben eine Perspektive gehabt und ich glaube, von dieser Situation können wir viel lernen in der heutigen Zeit. Auch wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr turbulent ist, wo viele Bilder um unsere Aufmerksamkeit ringen, in den Medien, aber auch in dem Umgang miteinander, wo wir uns vergleichen mit anderen Menschen, wo wir auch Vorbilder haben. Und das prägt uns. Das macht etwas mit uns. Und da kommt jetzt mal die Frage auch in uns vielleicht hoch, wie sollen wir das schaffen? Wie soll das weitergehen in dieser Welt? Und der Apostel Paulus gibt uns da eine Anleitung, ein Vorbild gewissermaßen. Sein Gebetsleben für die Kirche, für die Gemeinde macht etwas deutlich von einer geistlichen Kraft, von einer geistlichen Sichtbarkeit, die uns wirksam sein lassen kann in dieser Zeit. Wir können im Epheserbrief gewissermaßen Paulus beim Beten zuschauen oder zuhören, weil dort Gebete von ihm übermittelt sind. Der Epheserbrief ist geschrieben worden, nicht aus einer konkreten geistlichen Problemfrage heraus, wie zum Beispiel im Korintherbrief oder im Galaterbrief. Es geht da nicht um Streitfragen, um Leitungsfragen, sondern es ist entstanden aus dem Gebetsleben von des Paulus. Und in diesem Brief werden 2 Gebete mitgeteilt und das erste möchte ich mit euch anschauen unter der Überschrift Mach mal bitte weit, das wäre zu weit. Da. Unter der Überschrift Gottes Lichtschalter für unsere Herzen. Das ist also ein Gebet, wo Paulus dafür betet, dass unsere Herzen erleuchtet werden. Paulus geht also nicht davon aus, dass alle Christen automatisch fähig sind, die Macht Gottes zu erkennen. Es ist nicht automatisch so, dass wir überwältigt sind von Gottes Macht, auch wenn wir vielleicht schon lange mit ihm unterwegs sind. Und deswegen ist es wichtig, an der Stelle diese Schritte mit ihm zu gehen. Wenn wir uns den Text mal anschauen, aus Epheser 1, da sagt Paulus: Darum, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, hörte ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinen Gebeten. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Bis soweit dieses Gebet von Paulus. Diese Gemeinde liegt also Paulus sehr am Herzen. Paulus hat diese Gemeinde gegründet, er hatte dort 3 Jahre lang gewirkt und Ephesus war wirklich eine Metropole in der damaligen Zeit, eine blühende Großstadt, die an den Handelsrouten zwischen Europa und Asien liegt. Diese Stadt war bekannt für Luxus und für besonders für den Artemis-Tempel und da gab es dann auch natürlich Widerstand, als dort die christliche Kirche gegründet wurde. Es war also der Schmelztiegel der Kultur in der damaligen Zeit. Viele Strömungen kommen zusammen und die Christen waren nicht so richtig angesehen in der Stadt, haben sehr viel Widerstand erlebt. Und Paulus hat 2 Dinge gehört von der Gemeinde. Heißt, er sagt, nachdem ich gehört habe, erstens von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und zweitens von eurer Liebe zu allen Heiligen. Wir leben in einer Kultur, in der man sagen könnte, es ist eigentlich egal, was du glaubst. Du kannst alles Mögliche glauben. Aber Paulus würde uns sagen heute, nee, es ist nicht egal, was du glaubst, sondern es ist wichtig, dass ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt und damit öffnet ihr ein großes Feld, was das auch bedeutet. Was du glaubst, bestimmt nämlich dein Verhalten, bestimmt dein Denken, bestimmt dein Fühlen. Das Zweite, was er dann sagt, der Glaube an den Herrn Jesus Christus führt nämlich konkret dann zur Liebe. Und hier kommen wir an einen neuralgischen Punkt. Nachdem ich gehört habe von eurer Liebe zu allen Heiligen, sagt Paulus dort. Dabei müssen wir im Hinterkopf behalten, dass Heilige in der Bibel nie und niemals und gar überhaupt nicht ein Wort ist für Superchristen. Vielleicht könnte nun ja denken, ja, wir sollen Liebe haben zu den super tollen Christen, was weiß ich, zu den Leuten, die anständig sind in der Gemeinde. Aber Paulus fordert auf und er erkennt das, dass da Liebe ist zu allen Heiligen. Wenn wir zum Beispiel in den 1. Korintherbrief reinschauen, das ist eine Gemeinde, die ist absolut chaotisch unterwegs. Die ist moralisch an der einen oder anderen Stelle wirklich fragwürdig. Aber auch diese Gemeinde begrüßt Paulus in seinem Brief mit den Worten: Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus, die berufenen Heiligen. Und wenn ihr das euch mal zu Hause als Hausaufgabe anguckt, den 1. Korintherbrief durchlest, dann denkt euch unfassbar, was in der Gemeinde alles möglich war. Moralisch komplett daneben. Also Paulus nennt sie aber trotzdem die Heiligen. Und so müssen wir das im Hinterkopf behalten. Heilige sind eben wirklich alle, auch die komischen, die schwierigen. Bevor man zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist, war die Zugehörigkeit zu einer Gruppe vermutlich extrem wichtig. Es ist nämlich so, in unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass wir das gute Gefühl haben, ich gehöre dazu, ich gehöre zu den Guten. Eigentlich steckt da ein Gefühl von Unsicherheit dahinter, denn man braucht eben diesen Ort, wo man dazugehören möchte. Man sucht dann einen starken Führer häufig. Und dann gibt es in unserer Gesellschaft, in so den letzten Jahrhunderten auch, häufig Rassenkämpfe und Menschen werden als Untermenschen bezeichnet. In unserem Land gab es da diese Tendenzen leider. Wie kann es sein, dass Menschen sich da unterscheiden in die da oben, die da unten? Hat alles damit zu tun. Wir wollen irgendwo dazugehören. Es ist dem Menschen ein tiefes Gefühl von Unsicherheit und das Bedürfnis, ich will mich irgendwie zu den Guten dazugehören und von den anderen abgrenzen. Und das gibt es leider auch in christlichen Kreisen. Und dagegen würde Paulus sicherlich aufstehen. Da sind die Progressiven gegen die Fundamentalisten, die Liberalen gegen die Evangelikalen, die Protestanten gegen die Katholiken und die Pfingstler gegen alle. Aber Paulus spricht hier von der Liebe zu allen Heiligen. Zu allen Heiligen. Auch zu denen, die wir vielleicht persönlich komisch finden. Agape meint eine zwanglose Zuwendung, auf die der andere nicht zugeht, weil er liebenswürdig erscheint, sondern bedingungslos und ohne Vorschuss liebt. Das ist nur möglich, wenn wir Christus folgen, wenn wir Christus vor den Augen unseres Herzens haben. Die Liebe für alle Heiligen, das ist das, was Gott in uns bewirken will. Wenn wir uns den Text erstmal genauer anschauen, da sagt Paulus, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit, der Offenbarung, ihn zu erkennen, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Also darum geht es, dass unsere Herzen erleuchtet werden, dass wir wieder richtig sehen können oder neu sehen können. Das ist eine Gottesvision vom Heiligen Geist in uns passiert. Es ist offenbar nicht gemeint, dass wir unsere Privatoffenbarung haben, sondern hier ist das Wort erkennen im Urtext hat eine sehr tiefe Bedeutung. Erkennen ist ja, wenn wir so über das Wort erkennen nachdenken, könnten wir sagen, okay, ich bin hier in diesen Raum reingekommen und habe irgendjemanden erkannt. Hab Hallo gesagt, ich habe dich erkannt. Das ist aber im Biblischen nicht so gemeint. Das bedeutet viel mehr, es ist viel tiefer. Erkennen bedeutet in der Bibel Gemeinschaft haben. Wir können das am Anfang der Bibel lesen, wo Adam sein Weib erkannte. Die Folge war, dass sie schwanger wurde. Das Leben entsteht. Und wenn wir die Bedeutung vor den Augen unseres Herzens haben, dann wird deutlich, dass wir diese Aufgabe nicht einfach delegieren können. Hier geht es darum, dass wir Gott erkennen. Damit beginnt alles. Mit ihm Gemeinschaft zu haben. Keiner kann das delegieren. Und dann geht es weiter. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater im Himmel, der den Geist gibt. Vor unseren Augen entsteht ein Bild von der Dreieinigkeit, die Paulus hier erwähnt. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. Dieser Geist ist also offenbar nötig, damit die Gläubigen das verstehen und annehmen können. Jesus hatte seine Jünger bereits darauf hingewiesen, dass der Vater im Himmel gerne den Heiligen Geist gibt. Ich persönlich bin ja hier in dieser Gemeinde groß geworden und habe mit dem Thema Heiliger Geist immer meine Schwierigkeiten gehabt. Das war nie so auf meinem Radar. Und als ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, habe ich ehrlich gesagt auch Ressentiments gehabt. Ich habe Sorge gehabt, ob das schwierig oder komisch ist, bis ich dann eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium mir nochmal neu vor Augen geführt habe, die mich da entspannt habe. Und das so möge es euch bitte auch gehen. Lukas 11, da heißt es, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also, wenn ich zu Gott gehe, zu dem Vater gehe und ihn um den Heiligen Geist bitte, dann darf ich da erwarten, dass er mir etwas Gutes gibt. Auch diese Erkenntnis. Und Paulus benutzt in Epheser 1 nicht das gewöhnliche Wort für Erkenntnis, Gnosis, sondern ein stärkeres Epignosis, also Übererkenntnis. Das ist eine persönliche Anerkennung, die zu dem Punkt kommt, dass man etwas klar und deutlicher oder als wahr und gültig versteht. Das ist also, da geht nichts mehr drüber. Das will Paulus uns hier mitgeben. Und dann zeichnet er drei Züge vor die Augen unseres Herzens. Drei Aspekte, was wir sehen müssen, wo wir erleuchtete Augen des Herzens brauchen. Der erste Punkt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Hoffnung, also die Zukunft zu sehen und heute schon dazu zu tanzen. Und was ist der Grund dieser Hoffnung? Was ist der Grund dafür, dass wir berufen sind? Dass wir Erleuchtung in den Herzen haben können? Dass wir ein reines Gewissen haben, dass Gott mich gerufen hat? Gott hat mich und dich nicht gerufen, weil wir alles richtig gemacht haben oder weil wir es verdient hätten. Oder weil wir so schlau sind oder aus irgendeinem anderen Grund. Berufung hat mit dem Ruf Jesu zu tun, in seiner Gegenwart zu leben und zu dürfen und dort sein zu können. Das bedeutet also, dass ich mir auch auf mich selbst nichts einbilden kann. Im ersten Korintherbrief können wir lesen, zum Beispiel, da sagt Paulus, schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern, wen Gott da berufen hat. Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach menschlichen Maßstäben klug oder einflussreich sind oder aus einer angesehenen Familie stammen. Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten. Denn er wollte die nicht zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Das bedeutet, ich kann mir nichts auf mich einbilden. Ich bin nur Christ, weil Jesus mich gerufen hat. Nicht, weil ich besser oder schlechter bin. Ich brauche mich nicht mehr mit anderen Menschen vergleichen, auch in der Gemeinde nicht und auch nicht darüber hinaus. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Ich kann mein Gegenüber respektieren. Was bedeutet es noch? Es bedeutet, dass egal welche Person vor mir steht, dass ich auch Hoffnung für sie haben kann. Warum kann ich die haben, die Hoffnung? Weil ich niemals sagen könnte, zu wem auch immer, du kannst kein Christ werden. Weil ich habe es mir selbst auch nicht ausgesucht. Es ist für mich immer noch ein Wunder, dass Gott mich gerufen hat. Paulus staunt doch darüber immer wieder neu. Ich bin berufen worden. Ich, der Pharisäer, der die Christen umgebracht hat. Trotzdem hat er mich gerufen. Wenn wir diese Hoffnung vor den Augen des Herzens haben, diese Erleuchtung im Augen des Herzens haben, dann haben wir Hoffnung für die Verbrecher um uns herum, dann haben wir Hoffnung für die Prostituierten und Zöllner, wie Jesus sie hatte, dann gibt es Hoffnung für dich und für mich. In der Predigtvorbereitung habe ich an eine Situation gedacht, die meinen Urgroßvater betrifft. Er war ein dorfbekannter Säufer, hat nachmittags zum Tanz aufgespielt, kam stinkbesoffen nach Hause, war unter anderem dann gewalttätig und ist zu Jesus gekommen. Glauben gefasst, sein Leben verändert und wurde später ein Gründungsvater in der zweiten Generation hier in der Gemeinde, hat sich als Gemeindeleiter in der Gemeinde engagiert, hat Prediger im Bauernrock unterrichtet. Er war ein hoffnungsloser Fall für viele erst. Und Christus hat ihn verändert. Wenn du einen Menschen als hoffnungslosen Fall abstempelst, dann beweist du, dass du deine eigene Berufung noch nicht verstanden hast. Wenn wir als Gemeinde verstehen, dass wir vom Kreuz kommen, dann haben wir Hoffnung für jeden um uns herum. Wenn wir einen Menschen als hoffnungslosen Fall abstempeln, dann brauchen wir eine neue Begegnung und eine Erleuchtung des Herzens. Paulus sagt hier also, liebe Gemeinde, wir müssen in diese Welt gehen mit einer grenzenlosen Hoffnung, weil wir selbst von Jesus gerufen sind. Zum Zweiten, wie reich die Herrlichkeit seines Erbens für die Heiligen ist, sagt Paulus hier. Das ist das Zweite, was wir erkennen sollen. Dieser Teil fordert geradezu daraus, darüber nachzudenken, denn es heißt hier nicht, wie reich euer Erbe ist, sondern es heißt hier, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist. Also Gottes Herrlichkeit. Um die geht's. Helge Stadelmann hat geschrieben, will man alle Eigenschaften Gottes, seine Heiligkeit und Liebe, seine Macht und Größe und so weiter in einem Wort zusammenfassen, kann dies am besten mit dem Wort Heiligkeit gemacht werden. Herrlichkeit, Entschuldigung. Paulus sagt hier, dass Gottes Eigenschaften ein Erbe hervorbringt. Ein Erbe ist das Vermögen, das sich im Leben des Erblassers ansammelt und das in den Besitz seiner gesetzlich dazu berechtigten Personen oder Institutionen übergeht. Also etwas, was wir weitergeben können. Gottes herrliche Eigenschaft bringt also etwas hervor. Und die Frage ist doch, was ist das? Der Gott der Schöpfung, der Himmel und Erde gemacht hat, der bringt etwas hervor. Es gibt etwas, das Gott seinen ganz besonderen Schatz, sein Vermögen, sein Erbe nennt. Und er war dafür bereit, den größten Preis zu bezahlen. Und da wird auch schon deutlich, wer es ist. Wir werden das nächste Woche an Ostern miteinander feiern. Wir sind es nämlich. Seine Gemeinde. Wenn du Christ bist, dann bist du Gottes Erbe. Gott hat sich also so sehr mit der Gemeinde verbunden, wie es in Versen 22 und 23 heißt, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, der sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Man könnte ja die Frage stellen, was macht das mit dir, wenn dir das bewusst wird? Dr. Martin Lloyd-Jones hat zu diesem Satz gesagt, in dem Maße, in dem sie diesen Satz verstehen, werden sie Kraft erhalten, nicht mehr zu sündigen. Was meint er damit? Wenn wir als Gemeinde, als Christen, zur Ehre Gottes leben, wie Paulus es in Epheser 1 sagt, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum geht's. Es soll etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Macht und seine Größe ist in der Lage, ganz normale Sünder zu ganz normalen Heiligen zu machen. Wo die Liebe Gottes wirklich begriffen und ergriffen wird, da hat zum Beispiel Rassismus keinen Raum mehr. Da hat Hass auch keinen Platz mehr. Da hat Ungerechtigkeit, Lüge und Heuchelei keinen Raum mehr. Ich und du, wir sind herausgefordert. Wir müssen uns die Frage gefallen lassen, lebe ich für die Ehre Gottes? Was ist die Frucht meines Lebens? Und das ist nicht irgendwie nebulös. Nicht so, bei dir ist es so und bei mir ist es so, sondern die Frage ist, wird Jesus durch mein Leben verherrlicht? Wird Jesus durch mein Leben sichtbar? Was sagen die Menschen um dich herum? Bist du etwas zum Lob seiner Herrlichkeit? Ich habe einmal einen jungen Atheisten kennengelernt, der war Teenager und hatte mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. Und er hat einen Pastor kennengelernt, der mit ihm viel Zeit verbracht hat. Und dieser Teenager hat zu ihm gesagt, ob es Gott gibt oder nicht, das weiß ich nicht. Ob ich an Gott glauben kann, weiß ich noch nicht so recht. Aber wenn Jesus so ist, wie dieser Pastor, dann möchte ich ihn vielleicht versuchen kennenzulernen, Stück für Stück. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass dein Herz so erleuchtet wird, dass die Menschen um dich herum anfangen zu fragen, was ist in dir los? Warum hast du diese Liebe? Warum hast du diese Hoffnung? Warum hast du diesen Glauben? Zum Dritten, was Paulus uns hier mitgeben möchte, Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die überragende Größe, übermäßig außerordentliche Größe. Neben der Kraft steht keine andere Kraft mehr. Auch sprachlich nicht, von Paulus hier sehr stark betont. Diese Kraft hat uns zu Glaubenden gemacht. Wir sind nicht von irgendeinem Geist gerufen, sondern vom Heiligen Geist. Und der Herr hat uns zu Christus gerufen. Und diese Kraft hat schon in Christus gewirkt. Sie hat ihn von den Toten auferweckt. Christus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist und dessen Körper wieder ins Diesseits kam. Diese Kraft hat Christus einen Platz gegeben. Paulus drückt es so aus: Diese Kraft hat Christus aus den Toten erweckt und hat ihn zu seiner Rechten in den Himmel gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der zukünftigen genannt werden wird. Alle Gewalt, Mächte, Kräfte sind ihm unterstellt. Er wirkt durch alle Zeitalter hindurch und hat sein Leben in seiner Hand. Das bedeutet, dass in uns eine Kraft wirksam ist, die gegen alle satanischen Mächte, gegen alle lebensfeindlichen Mächte stärker ist. Das bedeutet, dass Gott unser Leben in seiner Hand hat, dass wir ihm vertrauen können, auch in Zeiten, wo wir uns fragen, wie es weitergehen soll. Ich musste an Bonhoeffer denken, der geschrieben hat: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten erwartet und darauf antwortet. Was können wir aus diesem Text mitnehmen? Aus diesem Gebet des Paulus? Wenn du als Christ, wenn ihr als Gemeinde diese Dinge nicht wisst, wenn wir die Kraft Gottes, sein reiches Erbe und die Hoffnung nicht kennen, dann brauchen wir eine Erleuchtung des Herzens. Dann brauchen wir eine Erneuerung, so wie es der Diener des Elisa gebraucht hat. Dass wir nicht nur sehen, was vor den Augen ist, sondern dass wir mit den Augen des Herzens schauen und hinschauen können. Wir können die Augen verschließen, wir können im Dunkeln weiterleben, aber das ist nicht das, wozu Gott uns gerufen hat. Wir dürfen beten, dass der Heilige Geist in uns diese drei Punkte erleuchtet. Wenn du sagst, ich weiß, dass Gott mit mir ist und ich habe immer noch Angst, da würde Paulus dir vielleicht sagen, du weißt es im Kopf. Bete, dass dein Herz neu erleuchtet wird von der Gegenwart Gottes. Bete, dass dieses Gebet für dich selbst und für die Gemeinde: Gott, erleuchte mein Herz durch deinen Heiligen Geist, den Geist der Weisheit und Offenbarung. Ich lebe noch in Angst und Verunsicherung. Die äußeren Umstände machen mir mein Leben schwer. Dann bete darum, dass du Gott neu erkennst. Seine Kraft. Mir fehlt es an Selbstkontrolle. Mir fehlt es an Ausrichtung. Ich lasse der Sünde viel Raum in meinem Leben, weil ich den Reichtum deiner Herrlichkeit des Erbes noch nicht verstanden habe. Ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen, zu deiner Ehre zu leben. Herr, sei mir gnädig und erleuchte mein Herz neu. Mir fehlt es an Zuversicht und Hoffnung, weil ich vergessen habe, dass auch ich berufen wurde von dir. Herr, schenk mir Gnade, erleuchte mein Herz neu. Dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch miteinander dieses Gebet des Paulus zu Herzen nehmt, dass ihr erleuchtete Augen des Herzens habt und zu den Menschen geht, die im Moment Hoffnung brauchen um euch herum, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.